Man ist doch ungesund, warum soll ich denn fasten? Ich habe ja nicht mal einen logischen Grund dafür. Ja.
Genau, also es kommt öfter die Frage, da, ob ich mein Fasten brechen darf, weil ich eine Klausur habe.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen nicht unbedingt mit ihren Problemen zu den Imamen gehen.
Warum fasten wir? Was ist dann die klassische Antwort aller Muslime?
Weil wir uns so viel müssen wie die Armen. Das kenne ich zumindest.
Aber die Armen müssen auch fasten. So, wenn man Raucher fragt, warum hörst du nicht damit auf, sagt er, ja, ich kann das nicht. Aber sie zeigen im Ramadan, dass sie
es eigentlich können, ne?
Dass sie es können. 15, 16 Stunden nicht rauchen.
Es gibt so einen Begriff, den ich eigentlich nicht schön finde. Ramadan-Muslime. Ne? Der Begriff ist eigentlich nicht schön, weil...
Im Argument zu kommen, nein, ich schaffe das nicht, das ist zu schwierig für mich, das ist zu früh, das ist zu spät, was weiß ich, für Argumente und Ausreden es gibt. Wir zeigen im Monat Ramadan, dass wir in der Lage sind.
Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gedankenbazar. Ich bin Sarib. Der Ramadan ist bald da und damit auch die ganzen Missverständnisse um den Ramadan herum. Was es sich mit diesen Missverständnissen zu tun hat, wollen wir heute thematisieren und dafür haben wir einen sehr besonderen Gast bei uns. Der Imam Sheikh Munib ist heute bei uns zu Gast. Assalamu alaikum, Bruder. Wie geht's dir?
Assalamu alaikum, Alhamdulillah. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du gekommen bist. Uns sehr eine gerne. Freude. Vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen.
Ja, ich bin Munib Dukali, ich bin Imam in der Iman-Moschee in Hamburg-Harburg und vertrete die Shura Hamburg im Bereich des interreligiösen Dialogs.
Vielen Dank. Das Lustige ist und Interessante ist, genau vor circa einem Jahr haben wir dich auch eigentlich als Gast gehabt im Gedankenbazar. Ja. Die Folge ist aber nie erschienen, weil die Festplatte kaputt gegangen ist.
Oh.
Aber... dafür bist du heute da und wir wollen heute auch über den Ramadan sprechen, aber nicht dasselbe Thema wie vor circa einem Jahr. Genau, du bist Imam und hast du eigentlich hier studiert, oder?
Hier und im Ausland, ja. Ich habe in Osnabrück Islamische Theologie studiert und ich mache momentan meinen Master in Islamwissenschaften in Hamburg.
Schöner. Ja. Und gefallen dir die Inhalte?
In Osnabrück oder?
Spannend. Hier aktuell, Hamburg.
Ja, der Islamwissenschaften ist ja eine Außenperspektive. Ne? Es geht um die Geschichte und Kultur der Muslime.
Das nicht gleichzusetzen mit Islamologie, ne? Das ist ja was anderes.
Nein, das
ist komplett. An der Uni Hamburg, oder?
An der Uni Hamburg, genau.
Da sind wir ja Kommilitonen.
Ja.
Maschallah. Okay, hast du vielleicht, also das ist vielleicht eine untypische Frage, aber oft denkt man sich ja so, Stereotyp Imam, ne, der nie lacht, keinen Spaß hat und der ernste Typ ist, der ernste ist. Hast du vielleicht Hobbys?
Hobbys, ja. jetzt was
predigen.
Ganz spontan mir einfällt. Nein, ich lese gerne. Ich spiele auch Tennis. Schwimme gerne. Ja.
Tennis macht auf jeden Fall Spaß.
Ja. Ja.
Sehr schön, freut mich. Okay, dann hätte ich noch eine persönlichere Frage und zwar. Habe ich selber die Erfahrung gemacht und auch das, was ich so ein bisschen beobachten kann, als Imam tätig zu sein, ist ja ziemlich anstrengend, weil das ein Vollzeitjob mäßig ist. Und gibt es so Dinge, wo du sagst, das gefällt mir besonders daran, ein Imam zu sein und das ist besonders schwierig, was sozusagen die Ausübung eines Imams betrifft?
Was mir am meisten Spaß macht, ist die Arbeit mit den Jugendlichen. Vor allem Jugendliche, die hier in Deutschland aufgewachsen sind und wie sie die Religion verstehen und praktizieren. Was mir am meisten schwerfällt, das mit Familie und Privatleben in Einklang zu bringen. Also du hast das ja schon angesprochen, Vollzeitjob. Es gibt keine feste Arbeitszeiten, wo man weiß, okay, um so und so viel Uhr gehe ich nach Hause und dann habe ich frei.
Gibt's nicht, ne?
Sowas gibt's nicht und da leidet immer die Familie darunter.
Aber wie gehst du denn damit um? Ich kann mir gut vorstellen, dass es extrem stressig ist, ne? Weil als Imam tätig zu sein, heißt ja, dass man eigentlich die ganze Zeit auch mit Herausforderungen und Problemen zu tun hat, die man mehr oder weniger auch zu lösen versucht oder auch lösen muss. Kannst du, also wie gehst du eigentlich psychisch damit um? Ist das keine Belastung?
Doch, ich nehme teil an Supervision.
Ja, Supervision,
das,
was ist das?
Genau, das kennt man aus der Seelsorge, dass man supervidiert und über die Arbeit, Probleme, die auf der Arbeit passiert sind oder in Seelsorgegespräche passiert sind, zu supervidieren und zu reflektieren, um drüber hinwegzukommen, ne? Um das nicht nach Hause mitzunehmen und sodass das einen die ganze Zeit belastet. Ne?
Also, dass man es richtig verarbeitet.
Genau, genau.
Verstehe.
Ja. Und das ist dann eine professionelle Supervision halt. Ne? Und ja, ansonsten, ich nehme mir einen Tag frei der Woche. Das ist auf jeden Fall nicht der Sonntag, weil der Sonntag immer voll ist.
Welcher Tag ist es dann?
Das Montag? Ist Montag, genau. Ja, okay. Da ist immer wenig zu tun. Ja, und wenn ich dann vielleicht überfordert bin und nicht mehr kann, schalte ich halt mein Handy aus und
Ja, also daran sieht man auch, dass der Imam ein Mensch ist, ne?
Genau.
Kein Roboter oder so. Ja, du meinst ja, dass es dir Spaß macht, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
Ja.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen nicht unbedingt mit ihren Problemen zu den Imamen gehen. Also sich, beziehungsweise es gibt bestimmte private Probleme, die man hat, und man tut es sich schwer, mit diesen Problemen zu den Imamen zu gehen und sich zu öffnen. Mhm. Vielleicht hat es damit zu tun, dass der Imam so als etwas Autoritäres gesehen wird und man vielleicht sich schämt, mit gewissen Problemen zu denen zu gehen. Wie löst du diese Kluft? Schaffst du eine Brücke, kannst du eine Brücke zu den Jugendlichen schaffen, dass sie auch wirklich mit ernsten und privaten Problemen zu dir kommen? Und da hast du vielleicht diesbezüglich so eigene Erfahrungen gemacht?
Diese Problematik hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren, als das Alter zwischen den Jugendlichen und den Imamen sehr, sehr groß war. Also es gab so eine, zum Beispiel, der Imam ist über 50, 60 Jahre alt, und da schämen sich entweder die Jugendlichen, zu ihm zu gehen und über ihre Probleme zu sprechen, weil vielleicht sie ihn gleichzeitig als Vater sehen, ne, und als Vorbild und so weiter. Aber wenn der Imam mit den Jugendlichen lebt und nicht nur seine Tätigkeit in der Moschee als Imam ausübt, sondern auch mit den Jugendlichen auf Augenhöhe kommuniziert, in ihrer Privatzeit mit ihnen vielleicht ist und versucht, andere Tätigkeiten mit ihnen dann halt zu machen, dann fällt das ihnen leichter auch, und das hilft den Jugendlichen auch, über ihre Probleme zu sprechen. Genau, es entwickelt sich so eine Art Freundschaft zwischen den Jugendlichen und den Imamen halt, und das merke ich auch in letzter Zeit, vor allem in Moscheen, wo junge Imame tätig sind, junge Imame, die in Deutschland studiert haben und die Kultur kennen.
Das stimmt. Gibt es viel mehr Identifikationsansätze eigentlich, ne? Dann mit den Jugendlichen überhaupt gemeinsame Interessen aufzubauen.
Genau.
Und auf Freundschaftsbasis, natürlich eine gewisse Autorität spielt der Imam immer.
Ja.
Aber das spielt auf jeden Fall eine große Rolle dabei.
Auf jeden Fall.
Und heute aber wollen wir über die Missverständnisse über Ramadan sprechen, die sowohl seitens der Muslime auftreten und vorhanden sind, als auch seitens der Nicht-Muslime. Vor allem spielt das Thema auch eine große Rolle, weil wir als die größte Minderheit als Muslime in Deutschland ja auch leben und somit der Ramadan eigentlich ein Tag, sozusagen, sobald der da ist, ist es ja spürbar. Es ist innergesellschaftlich spürbar, es ist auch auf politischer Ebene spürbar, dass die Muslime jetzt den Monat Ramadan sozusagen erleben und auch fasten. Und da entstehen natürlich gewisse Fragen und damit auch verbunden bestimmte Missverständnisse. Und wir wollen ja über einige fundamentale Missverständnisse sprechen. Und ich denke, vorweg kommt das Missverständnis, dass der Ramadan oder das Fasten an sich entweder als etwas Kulturelles gesehen wird, Traditionelles, jetzt seitens der Muslime, nach dem Motto, meine Eltern fasten, natürlich faste ich dann auch, weil man als Familie fastet, was eine schöne Sache darstellt.
Genau.
Und man übernimmt einfach diesen Gedanken mit, man nimmt es als etwas Traditionelles wahr. Oder aber, die Erfahrung habe ich auch selber gemacht, dass man seitens der Nicht-Muslime vielleicht zu hören bekommt, dass sie etwas Unlogisches darstellt oder Irrationales darstellt, warum man überhaupt im Monat Ramadan fastet, ne? Also was verbirgt sich sozusagen dahinter? Wie würdest du diesem Missverständnis zum Beispiel entgegenwirken? Oder hast du, was würdest du zum Beispiel dazu sagen? Warum man fastet eigentlich? Was der Grund dafür ist, dass der Muslim überhaupt grundsätzlich fastet?
Also, wenn wir jetzt über vielleicht Missverständnisse, die in unserer Gesellschaft verbreitet sind, dass das Fasten eine Belastung ist, dass man seinen Körper dadurch schadet, also nicht vor allem, wenn man nichts trinkt. Ne? Wir hatten ja das in den letzten Jahren im Sommer 15, 16 Stunden Fasten ohne Wasser. Das ist ja eine Körperbelastung.
Das stimmt,
ne? Und
ja.
Das gehört zu den Missverständnissen. Beispielsweise auch, ob Kinder fasten müssen, wie gehen damit auch Jugendliche und Schüler um.
Vielleicht können wir damit grundlegend anfangen. Also was zum Beispiel der Monat Ramadan ist. Was ist der Monat Ramadan eigentlich? Also was für eine Rolle spielt der denn für den Muslim?
Der Monat Ramadan ist der Monat des Fastens. So beginnt der Vers auch im Koran. Wo ihr glaubt euch, ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wurde. Das heißt, das ist keine neue Ibadah, ne, sondern ist bekannt aus anderen Religionen, aus dem Judentum, aus dem Christentum. Aber in verschiedenen Arten halt. Ne? Man enthält sich in dem Monat Ramadan, indem man verzichtet auf Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Mhm. Ne? Wenn wir auf die linguistische Bedeutung jetzt konzentrieren wollen, Ramadan wurde Ramadan genannt, weil es vom Ramda kommt, das ist die Hitze oder die Wüste. Ne? Man spürt das auch, wenn es im Sommer ist, ne? Halt, wenn es heiß ist. Genau, und die Bedeutung des Fastens im Fiqh heißt, dass man vom Sonnenaufgang, also von der Morgendämmerung besser gesagt, ne, weil es ist ja verbreitet auch in der deutschen Kultur vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wobei es ist von Morgendämmerung, also halt kurz vor Sonnenaufgang, bis zum Maghrib-Gebet, also bis zum Abendgebet zu fasten. Genau.
Das Interessante ist hierbei, was ich grundsätzlich so denke, was eine Rolle dabei spielt, wenn man über den Ramadan spricht und über Missverständnisse. Natürlich, wir sind so, für diejenigen, die zum Beispiel in Deutschland groß geworden sind, wo man auch unterschiedliche Meinungen zu anderen Glaubensrichtungen hört, ne, zu anderen Überzeugungen hört, sei es der Atheismus, ne, sei es Agnostiker, ne, sei es Christen, Juden, jetzt Muslime, Hindus etc. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, wie man das Leben ja interpretiert. Und wir sind ja hier damit konfrontiert, dass man irgendwo seine Praktiken erklären muss, ne, und auch erläutern muss. Und wenn es dann um den Monat Ramadan geht, denke ich, dass so dieses Missverständnis, dass man es als etwas Traditionelles sieht oder eben als etwas Irrationelles sieht, dass es ja eigentlich unberechtigt ist, weil der Grund, warum wir als Muslime fasten, ist ja nicht, weil unsere Eltern fasten. Ja, oder weil es uns einfach gefällt, nicht zu trinken oder nicht zu essen.
Ja.
Und wir tun ja diese Rituale nicht so, weil es einfach nur Rituale sind, die uns irgendwie gefallen, sondern das hat ja einen Grund. Ich meine, der Grund, warum wir Muslime sind, ist eigentlich auch der Grund, warum wir am Monat Ramadan fasten. Und zwar, dass der Islam, so wie der Koran vorschreibt, dass der Monat Ramadan eine Pflicht ist, darin zu fasten, so haben ja alle anderen Pflichten des Islams eine rationale Grundlage. Das heißt, die Aqida, das Überzeugungsfundament des Muslims, ist ja an sich rational. Also es ist in sich schlüssig, begründet und argumentiert, dass man sozusagen an dem Islam glaubt und davon überzeugt ist, weil man Belege dafür hat. Das heißt, du hast ein Fundament, was auf Stützen fällt. Es stützt sich auf gewisse Grundpfeiler, die begründet sind. Und alle rechtlichen oder alle Pflichten darauf aufbauen, wie der Ramadan, darin zu fasten, wie zu beten etc., was man sich vielleicht nicht unbedingt logisch erklären kann oder rational erklären kann, braucht man auch nicht, weil das Fundament ist ja rational. Und ich würde hier gerne zum Beispiel zwei Zitate erwähnen, die das sehr schön verdeutlichen, wenn wir darüber sprechen, dass der Islam an sich oder die Offenbarung des Korans das Wort Allahs ist, dann können wir das ja auch belegen. Wir können das ja mit Texten und mit rationalen Argumenten belegen. Und man könnte hier natürlich unzählige muslimische Gelehrten zitieren, aber braucht man vielleicht nicht an dieser Stelle. Ich will zwei Zitate erwähnen, die von nicht-muslimischen Wissenschaftlern und Philologen getätigt wurden. Zum Beispiel eine Professorin für Islamwissenschaften und Arabistik, Angelika Neuwirth. Sie argumentiert in einem Interview, dass der Koran von niemandem erfolgreich herausgefordert worden sei, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Und dann sagt sie weiterhin, es ist niemandem gelungen, das ist richtig. Ich glaube tatsächlich, dass der Koran die westlichen Forscher in Verlegenheit gebracht hat, welche nicht in der Lage waren zu erklären, wie es dazu kam, dass in der Umgebung, wo es keine nennenswerten schriftlichen Texte gab, plötzlich der Koran auftauchte mit seinem Reichtum an Ideen und seinen prächtigen Formulierungen. Das heißt, der Koran ist etwas, was sozusagen etwas Übernatürliches darstellt in der Sprache. Ne? Das ist sozusagen in der Stilistik und der sprachlichen Beschaffenheit nicht etwas ist, was die Araber oder grundsätzlich die Menschen nachahmen können. Und hier möchte ich kurz den einen Zitat noch erwähnen von einem französischen Wissenschaftler, Paul Casanova. Und zwar heißt es, staunt über die Sprache des Koran, immer wenn Mohammed ein Wunder verlangt wurde, wenn von Mohammed ein Wunder verlangt wurde, als Beweis für die Echtheit seiner Mission, gab er die Komposition des Korans und seine sozusagen unausweichliche Vortrefflichkeit an, was dessen göttliche Herkunft beweisen sollte. Und in der Tat, auch für Nicht-Muslime ist es nicht so erstaunlich wie seine Sprache mit solch einer begreiflichen Fülle und packendem Wortklang. Das heißt, so an sich ist ja der Koran in seiner Natur der rationale Grund für uns, dass wir fasten und nicht unbedingt eine Tradition.
Ja. Das sind interessante Statements. Also du hast mich auch für eine Frage gebracht. Also und zwar, das erlebe ich auch übrigens mit vielen Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind, die fragen immer, warum.
Genau, diese Warum-Frage, ne?
Ja, genau, wir sind so dran gewöhnt, immer nach dem Warum zu fragen, obwohl man das im Koran nicht sofort nachvollziehen kann. Also du hast das ja schon erwähnt, also es ist auf eine rationale Basis aufgebaut, aber man kann es nicht sofort erkennen. Ne? Beispielsweise jetzt beim Fasten heißt es am Ende des Verses, auf dass ihr gottesfürchtig sein möget. Ja. Aber was ist damit gemeint? Ist das diese Stufe der Frömmigkeit zu erreichen oder was anderes gemeint? Also wenn wir jetzt die Zwecke und die Philosophie des Fastens auch nachschauen, dann finden wir viele, viele Gründe, viel mehr Gründe als nur jetzt die Frömmigkeit zu erreichen. Ne? Da wollte ich gerne fragen, warum ist das so, dass wir immer nach dem Warum fragen? Ne? Also wir glauben als Muslime, dass an erster Stelle, dass Gott uns das auferlegt hat. Also bevor ich nach dem Warum frage, sollte ich erstmal den Gebot folgen. Ne? Euch ist das Fasten vorgeschrieben oder das Gebet, was auch immer für Gebote oder Gottesdienste im Islam gibt. An erster Stelle sollte der Muslim gehorchen. Ja. Die Weisheit, was dahinter steckt, kann man im Nachhinein nachvollziehen, muss man aber nicht. Das bedeutet wiederum, wenn ich den Zweck, den Sinn nicht verstehe, bedeutet nicht, dass ich nicht gehorchen muss. Wie verstehst ja, du das? Wie verstehe ich das? Warum ist das eigentlich in unserer Gesellschaft so?
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt hast du mich in Bedrängnis gebracht.
Also, nee, nicht,
also ich denke, jetzt. Also ich denke, das liegt einfach so, das ist, wie soll ich sagen, das ist die Natur des Menschen, dass er vielleicht einen logischen Grund haben möchte, warum er etwas tut. Ja, zum Beispiel irgendwie, was ist der Grund, dass du überhaupt heute zum Podcast gekommen bist? Wenn es nicht einen gewissen Zweck oder einen gewissen Sinn hat, wärst du dich auch nicht dazu nötig fühlen, etwas zu tun. Hm. Das ist der Grund, warum du zum Beispiel jetzt deine Kinder erziehst und vieles mehr. Du hast ja bestimmte Ziele und Visionen und Emotionen dafür, was dann deine Handlung ja auch begründet. Und auf der einen Seite denke ich, es ist ein innerer Drang des Menschen, dass er eine Ruhe empfinden möchte für das, was er tut. Weil er, wenn er weiß, dass er was Falsches macht, kann er das auch nicht tun. Das heißt, wenn ich weiß, dass beispielsweise Töten was Falsches ist, werde ich jetzt nicht aufstehen und jemanden töten. Aber wenn ich meine Handlung begründen kann, dann ist es für mich eine psychische Stütze auch. Das heißt, zum Beispiel, wir leben, also als zweite Komponente, wir leben in einer Gesellschaft und werden hier durch das Bildungssystem ja auch erzogen, dass man sozusagen für alles, was man tut, irgendwo ein logisches Argument haben sollte. Auch wenn es nicht unbedingt so praktiziert wird, beeinflusst uns das, denke ich mal, in der Erziehung dann auch. Das heißt, dieses kritische Nachdenken, kritische Hinterfragen, projizieren wir dann auch auf den Islam. Ich denke, dass vielleicht die europäische Erfahrung damit auch eine Rolle spielt, ne? Dass zum Beispiel das Christentum, die Kirche und das Mittelalter, dass das dazu gebracht hat, mit der Entfaltung des Verstandes, ne? Und der Aufklärung, dass man anfängt, Dinge zu hinterfragen. Ne? Dass man zum Beispiel religiöse Sachen vielleicht auch als ein Dogma wahrnimmt und anfängt, das unbedingt hinterfragen zu müssen. Und es kann sein, dass dieser innere Drang, was bei Menschen da ist, zusätzlich mit der sozialen Komponente in der heutigen Gesellschaft, dass der Muslim sich dazu immer mehr gefördert und genötigt fühlt, diese Warum-Frage zu beantworten. Weil die Konsequenz wäre dann zu sagen, ich faste nicht, ich habe keine Lust auf den Islam. Weil entweder beschäftigst du dich mit diesen Fragen und findest deine Antwort und hast deine Ruhe dabei, wenn du etwas ausführst, oder aber du blendest es aus und nimmst irgendwann andere Argumente auf, wo du dann sagst, Fasten, auch kein Wasser, kennt man diesen Satz, ne? Auch kein Wasser, im Sinne von, ist doch ungesund, warum soll ich dann fasten? Ich habe ja nicht mal einen logischen Grund dafür. Ja. Ich denke, vielleicht diese zwei Sachen sind eines der Gründe, die uns dazu nötigen, immer mehr in der Gesellschaft der Warum-Frage nachzugehen. Vielleicht in den Ländern, wo die Muslime leben, kommt diese Warum-Frage nicht oft vor, weil es ein Konsens ist, ja. Islam ist die Wahrheit, ist ein Konsens, dass man fastet und dass es gut ist. Diese Frage, dass man es hinterfragt, kommt vielleicht im Alltag gar nicht so oft vor. Ja, vielleicht sind die Reize nicht unbedingt vorhanden. Obwohl aber dieser Prozess ja gesund ist.
Genau, das stimmt. Das Schöne im Islam ist, dass wir folgen die Gebote Gottes und seinen Propheten. Auch wenn wir den Sinn am Anfang nicht verstehen, aber wir beschäftigen uns damit. Ne? Also wir sind sozusagen auf dem Wege, das zu begreifen und versuchen, den Sinn zu verstehen. Jetzt beispielsweise zu der Frage, warum essen wir kein Schweinefleisch? Ne? Das ist eine Frage, die vielen Muslimen beschäftigt. Ja, manche sagen, das ist ungesund, das ist. Genau. Aber das stimmt ja nicht immer. Ne? Also, das stimmt. Und da merke ich, dass das Erste, was ich als Muslim machen soll, erstmal die Gebote zu folgen, und im Nachhinein kann ich dann den Sinn und Zweck dann verstehen. Oder auch, wenn wir jetzt zurück zum Thema Fasten gehen, warum fasten wir? Was ist dann die klassische Antwort aller Muslime?
Weil wir uns so fühlen müssen wie die Armen. Das kenne ich zumindest.
Aber die Armen müssen auch fasten. Also die kennen das ja, ne? Also sie fasten sozusagen das ganze
Durchgehend
Jahr.
Durchgehend eigentlich, theoretisch.
Genau, also warum fasten denn die Armen? Ja, und das ist eigentlich unlogisch, wenn man sagt, damit wir Mitgefühl mit den Armen
haben. Aber dieses Mitgefühl hat man eigentlich auch nicht unbedingt, ne? Weil am Abend isst du dich dann wieder.
Genau, und zwar satt, ne?
Ja.
Ja, und deswegen sollten wir andere Gründe finden oder auch nachdenken und schauen, was steckt hinter dem Fasten? Was ist die Philosophie des Fastens? Gott sagt ja im Koran, oh, ihr glaubt, euch ist das Fasten vorgeschrieben, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wurde. Die Christen und die Juden, also die Leute der Schrift, haben auch gefastet, aber auch in verschiedenen Formen. Wenn wir jetzt schauen, wie der Prophet gefastet hat, es gab Tage, wo der Prophet durchgehend gefastet hat, also 2, 3 Tage hintereinander, aber er hat es wiederum seiner Gemeinschaft verboten, den Fasten zu verbinden. Also man sollte am Abend was essen. Und er hat es damit begründet, dass es die Gesundheit schadet. Ne? Und als er gefragt wurde, warum tust du es, er sagte, ja, ich bin ein Prophet, ich bin nicht so wie ihr. Ne? Ich bin bei meinem Herren, bei meinem Gott, er speist mich sozusagen. Und deswegen, dass das Fasten ungesund ist, ist eigentlich nicht logisch, weil der Sinn des Islams ist, der Körper und Geist zu bewahren und
Das stimmt.
nicht zu schaden, ne? Dann schauen wir dann weiterhin, dass Gott sagt, in bestimmten Tagen. Wir müssen nicht das ganze Jahr fasten, sondern es sind bestimmte Tage. Wir kennen das Fasten in dem Monat Ramadan, das ist das Pflichtfasten. Es gibt aber auch andere Tage, wo man freiwillig fasten kann. Ja, wie zum Beispiel montags und donnerstags hat der Prophet gefastet oder 3 Tage von jedem Monat. Ne? Das sind bestimmte Tage, in denen man fastet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja. Wir essen ja das ganze Jahr. Dann kommt der Monat Ramadan, das ist nur ein Monat im Jahr, in dem der Muslim sich zurückhält, auf bestimmte Dinge verzichtet. Und wenn wir schauen, was sind denn diese Dinge, worauf wir verzichten? Also Körpernahrung und Geschlechtsverkehr. Also erstmal jetzt, wenn wir nachdenken, was ist das eigentlich? Das sind Schahawat, Begierden, die unser Verhalten als Menschen, unseren natürlichen Instinkt als Menschen auch stillen.
Das stimmt.
Wenn man,
Bedürfnisse,
oder
ne?
das sind bestimmte Bedürfnisse, genau. Und man verzichtet darauf. Und zeigt damit, dass er in der Lage ist, darauf zu verzichten. Ja, zwar für eine bestimmte Zeit, aber man hat es versucht und man hat es auch erreicht. Genau. Und das zeigt dann wiederum, dass der Mensch auch auf andere Dinge verzichten kann. Wenn ich auf die Nahrungsmittel, was ja eigentlich
Grundbedürfnis.
lebensnotwendig ist, ne, auf meine sexuelle Begierden, die ohne die das Leben nicht weitergeht, verzichten kann, dann kann ich auch auf andere Dinge verzichten. Ja, jetzt beispielsweise das Rauchen. Also wenn man Raucher fragt, warum hörst du nicht damit auf, sagt, ja, ich kann das nicht. Aber sie zeigen im Ramadan,
Dass sie es eigentlich können, ne?
dass sie es können,
Das
15,
stimmt.
16 Stunden nicht rauchen. Das heißt, sie sind in der Lage, diese schlechte Gewohnheit jetzt unabhängig davon, ob das erlaubt oder verboten
Das
ist,
stimmt.
ne, die sind in der Lage, darauf zu verzichten und zwar für eine lange Zeit. Ne? Das heißt, sie können das abgewöhnen, ne, und mit der Zeit dann auch aufhören.
Das stimmt.
Und dann kann ich auch wiederum auf andere Dinge verzichten, nicht nur auf Essen und Trinken, sondern auch auf schlechte Gewohnheiten. Und das Schöne daran, dass man diese schlechte Gewohnheiten dann in guten Gewohnheiten
Umwandelt.
umwandeln kann. Ne?
Stimmt.
Und damit habe ich dann auch ein Ziel erreicht. Und das gehört dann zu den Zwecken des Fastens. Ja.
Was ich hier interessant finde, Sheikh, ist ja, dass allein, also diese Überzeugung, wenn sie auf der richtigen Grundlage basiert, bringt sie auch eine Willenskraft mit sich. Und wenn du es als etwas Traditionelles siehst, verfehlst du ja auf der einen Seite den Sinn und Zweck des Ramadans, weil du dann denkst, das ist einfach nur dass der Verzicht auf Essen und Trinken darstellt. Aber wenn man es als etwas versteht, was von Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben wurde, vor allem deshalb, weil es im Rahmen des Sinn des Lebens ja auch einzuordnen ist. Ne? Das heißt, der Monat Ramadan, was man sagt, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Mit anderen Worten, auf dass ihr euch wieder, also sozusagen, dass man bewusster lebt und verinnerlicht, was der Sinn und Zweck des Lebens eigentlich ist. Der Sinn und Zweck des Lebens ist nicht einfach nur, deinen organischen Bedürfnissen nachzugehen oder deinen Instinkten nachzugehen, sondern diese Bedürfnisse und Instinkte im Rahmen des Islams zu befriedigen, ja, damit du am Ende Allahs Wohlgefallen erreichst. Das ist ja eigentlich das Verhältnis, was dann entsteht. Das Verhältnis zwischen dem Abd, dem Diener und Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man sich das dann vergewärtigt, dass eigentlich der Sinn und Zweck von Ramadan, es gibt so einen Begriff, den ich eigentlich nicht schön finde, Ramadan-Muslime. Ne? Der Begriff ist eigentlich nicht schön, weil selbst wenn der Muslim nicht unbedingt außerhalb des Ramadans den Islam ernst nimmt und wenigstens im Ramadan es tut, dann ist das auch was Schönes.
Ja.
Aber wenn man den Ramadan so begreift, dass er eigentlich da ist, um damit dein Sinn und Zweck des Lebens wieder sozusagen dir vergegenwärtigt wird, dann versteht man auch, dass eigentlich Ramadan einen identitätsbildenden Charakter hat.
Ja.
Dass dein Ziel sein sollte, so wie du im Ramadan bist, auch im restlichen Jahr so sein sollst. Dass du dir das zum Ziel nimmst.
Ja.
Dass du dich als sozusagen als ein Mensch verstehst, der bedürftig ist. Ja, so wie du Nahrung brauchst, brauchst du eigentlich auch die spirituelle Komponente zu Allah subhanahu wa ta'ala.
Ja.
So brauchst du auch die Hidayah, die Rechtleitung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind ja auch Bedürfnisse. Das heißt, dass man das realisiert und versucht auf dieser Ebene seinen Sinn und Zweck des Lebens dann auch wirklich nachzugehen.
Aber das ist wiederum was Schönes. Also jetzt, auch wenn der Begriff jetzt Ramadan-Muslime negativ behaftet ist, aber diese Leute, die in Ramadan gerade praktizieren, also wobei sie in restlichen Tagen des Jahres nicht praktizieren, das zeigt, dass sie ein gewisses Respekt vor dem Monat haben.
Liebe, und zwar, Respekt, das stimmt.
Und wiederum auch zu Allah, weil das Fasten, sagt ja der Prophet in einer heiligen Überlieferung, Allah sagt, dass man beim Fasten auf sein Essen und Trinken verzichtet, meinetwegen.
Mhm.
Er tut es um Allahs Willen. Man könnte ja zu Hause essen und draußen sagen, ich bin am Fasten, aber das tut man ja nicht. Auch die Leute, die nur im Ramadan praktizieren, die tun es nicht, sondern die haben auch sogar so ein Genuss, empfinden so eine Art Genuss dabei, dass sie auch fasten und das nur für Allah das tun und freuen sich dann auch am Ende des Tages auf das Fastenbrechen. Ne? Genau, und das ist das Schöne daran, ja, also dass sie ein Respekt vor dem Monat haben und somit auch Respekt vor Allah haben und verzichten vielleicht auch auf Dinge, die sie in den restlichen Tagen auch machen. Ich kenne Leute, die vielleicht Alkohol trinken, aber im Monat Ramadan machen die das gar nicht. Ja, und zwar nicht am Abend, wo sie essen dürfen, auch nicht. Ja, die machen das gar nicht. Und das zeigt, dass sie auch die Zwecke des Fastens auch erreichen können und in der Lage sind, das auch zu tun.
Ja,
genau. Stimmt. Und das fördert dann wiederum den Willen und die Geduld des Menschen.
Mhm.
Denn den Willen zu fördern zeigt, dass wir in der Lage sind, Dinge zu tun, die wir eigentlich von uns nicht erwartet haben.
Ja, ja, das stimmt.
Manche sagen beispielsweise, ich schaffe das Morgensgebet nicht, aufzustehen. Aber im Ramadan schaffen sie das.
Mhm.
Ja, und sie zeigen, dass sie das
eigentlich auch können, ne?
Das eigentlich können, ne?
Stimmt.
Oder ich schaffe nicht jeden Tag freiwillige Gebete zu beten. Mhm. Wir schaffen das aber im Monat Ramadan. Und das zeigt, dass wir in der Lage sind. Das heißt, wenn wir den Willen dazu haben, dann schaffen wir das.
Das stimmt.
Ja. Also mit dem Argument zu kommen, nein, ich schaffe das nicht, das ist zu schwierig für mich, das ist zu früh, das ist zu spät, was weiß ich, für Argumente und Ausreden es gibt. Wir zeigen im Monat Ramadan, dass wir in der Lage sind. Und das fördert dann auch gleichzeitig die Geduld. Ne? Wir üben auch während des Fastens Geduld.
Mhm.
Ja, wir
sozusagen den Willen, Standhaftigkeit.
Genau.
Ja.
Genau, wir üben Nachsicht, wir versuchen, andere nicht zu schaden, wir verzichten auf auf schlechten Gewohnheiten und gleichzeitig wir konzentrieren uns dann auf die Ibadah, ja. Und das braucht auch Geduld, dass man den ganzen Tag fastet, braucht Geduld, dass man in der Nacht 20 Raka oder 8 Raka beim Tarawih-Gebet betet. Das braucht
Stimmt.
auch wiederum
Ausdauer,
Geduld,
ne?
Ausdauer.
Stimmt.
Genau. Und das ist einer der Zwecke des Fastens.
Du hast
Ja.
eigentlich sehr viele, sehr, sehr viele und alle wichtigen Punkte eigentlich bezüglich Ramadan, was du gerade gesagt hast, sind berechtigt und sind sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, darunter sind auch viele, wenn man das so runter, wenn man das nochmal rekonstruiert, sind da viele Missverständnisse auch vorhanden, die wir vielleicht jetzt auch langsam andücken können. Und zwar kennt man ja vielleicht das Argument oder dieses Bedürfnis seitens der Muslime, bewusst oder unbewusst, dass man unbedingt Ramadan damit legitimieren möchte, weil es gesund für den Körper ist. Und dann gibt es so eine heikle Diskussion darüber, ne? Ist es jetzt gesund oder nicht gesund? Das heißt, weil es gesund hat, gesund ist, ist es berechtigt, dass man es tut. Aber wir haben ja eigentlich gerade gesagt, die Berechtigung und die Legitimation kommt ja durch das Überzeugungsfundament, dass der Islam, dass der Koran das Wort Allahs ist. Das ist eigentlich so die Herleitung. Aber jetzt versucht man so, man versucht, habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass man so die islamischen Pflichten versucht zu rationalisieren. Das heißt, dass man es so sehr umformt, dass es Hauptsache jedem passt. Hauptsache für jeden logisch ist. Aber dieser Ansatz, diesen Ansatz finde ich nicht unbedingt richtig. Es gibt Weisheiten des Ramadan sicherlich, ne? Allah subhanahu wa ta'ala, alles, was er uns verpflichtet, ist gut für uns. Und interessant ist aber, dass rein aus wissenschaftlicher Perspektive viele Diskussionen gibt, ob der Monat Ramadan, die Art und Weise, wie man im Ramadan fastet, gesund ist oder nicht gesund. Hin von, also von, dass die Glückshormone, während man fastet, länger andauern, ist was Positives. Oder dass man, dass ein Reinigungsfaktor ist, wenn man fastet. Aber hinzu, dass Blutspiegel sinkt, ja, dass der Verzicht auf das Wasser vor allem eigentlich nicht so gesund ist, wenn es, wenn es über so viele Stunden hinweg ist, ne? Vielleicht, also ich würde gerne an dieser Stelle erstmal die erste Frage stellen: Wer ist denn eigentlich befreit vom Ramadan? Wenn man, wenn man die Sachen sich sozusagen vor die Augen führt, weil es ist ja so, dass bestimmte Gruppen von Menschen ja davon befreit
Genau,
sind.
ja, das Fasten ist ja zwar ein Gebot, aber keine Strafe. Gott möchte uns nicht damit bestrafen. Und das sagt auch Gott am Ende des Verses, auf dass ihr Gottes fürchtig sein mögt. Ne? Und deswegen gibt es auch Ausnahmen beim Fasten oder bestimmten Personen, die vom Fasten befreit sind. Kranke Menschen, Reisende, Frauen in der Menstruation, stillende Menschen, die Krankheiten haben und nicht fasten können, die sind alle vom Fasten befreit. Entweder sie holen die Tage nach dem Monat Ramadan nach oder sie zahlen dann, wenn sie gar nicht fasten können, stattdessen eine Sühne. Genau. Und das kann man dann halt individuell auch beurteilen. Also wenn ein Reisender zum Beispiel sagt, ich bin aber in der Lage zu fasten, ich kann das machen, dann kann er das tun. Also man kann das nicht so allgemein jetzt sagen, du darfst fasten, oder alle, die auf einer Reise sind, müssen nicht fasten.
Das individuell
Das
zu
ist
betrachten.
zwar ein Erlaubnis, ne, aber wenn man in der Lage ist zu fassen, dann kann man das tun.
Ich
Ja.
habe diesen Punkt mit, dass man sozusagen mit der Gesundheit argumentiert, um den Ramadan rechtfertigen, deshalb erwähnt, weil wir als Muslime ja eigentlich ein anderes Verständnis von Schaden und Nutzen ja auch haben. Das heißt, der vermeintlich materielle Schaden, den sehen wir als Muslime nicht den, als den Schaden ein, weil unser Sinn und Zweck des Lebens ist ja, Allah hat uns erschaffen. In dieser, sozusagen in dieser Periode des Lebens trachten wir danach, Allah kennenzulernen. Ja, wir trachten danach, seine Gebote zu begreifen und ihm zu dienen, wie es ihm gebührt. Und in diesem Rahmen ist eigentlich diese Schlaflosigkeit, die durch den Ramadan vielleicht verursacht werden kann, ja, weil man zum Tarawih geht und dann auch mal früh aufstehen muss, Suhoor essen und beten. Es ist ja auch schon eine körperliche Anstrengung. Aber diese Anstrengung ist für uns ein Profit, weil wir wissen, dass wir dadurch belohnt werden. Das ist nicht, das interpretieren wir gar nicht als Schaden. selbst wenn es dazu kommt, dass du unter Konzentrationsmangel leidest, weil du auf Wasser verzichtest, das kann ja vorkommen, das ist ja auch was Menschliches.
Ja.
Aber diesen vermeintlich materiellen Schaden sehen wir gar nicht als einen Schaden. Weil wir sehen das als eine Chance, Allahs Rückmann zu bekommen. Das heißt, die sozusagen die Komponenten, wodurch wir Schaden und Nutzen dann wirklich definieren, richtet sich nicht an den körperlichen Schaden und körperlichen Nutzen. Ja, wenn es darum geht, ich meine, jemand, der Alkohol konsumiert, das schadet ihm doch noch mehr.
Genau.
Aber keiner diskutiert darüber, dass man irgendwie Alkohol verbieten soll oder so.
Ja.
Und aber aus der Perspektive sollten wir dann nicht unbedingt versuchen, die Gebote so zu rationalisieren, damit wir irgendwie genau einen logischen Grund dafür haben, dass wir sozusagen fasten.
Also das ist eigentlich, die Gesundheit schadet, ist ja ein Missverständnis und das ist bekannt. Also es gibt Dutzende Ärzte, die das Fasten empfehlen. Und wir kennen das mit dem Intervallfasten, dass man für eine bestimmte Zeit genau fastet. Oder Menschen,
nur noch Wasser trinken, gar nicht das zum Beispiel.
Genau. Mhm. Oder sogar auch auf Wasser verzichten. Mhm. Nur wenn wir wie soll ich das erklären? Also, dass wir verstehen auch, wie wir fasten sollen. Wenn man jetzt unser Fastenskultur jetzt beobachtet, jetzt bei allen Muslimen jetzt.
Du meinst mit der Ernährung oder so?
Ja, genau, sei es türkische Muslime, arabische, kurdische. Ja. Wie fasten wir? Wie ist das denn bei euch?
Wie wir fasten?
Ja.
Ist eine gute Frage, Bruder.
Oder was gibt es zum
Fastenbrechen? Genau, ich habe die Wahrnehmung, das ist wirklich so, der Fokus. Also man hat so, natürlich kann man das nicht verallgemeinern, ne? Der Muslim freut sich natürlich auf was? Auf den Iftar, wenn er am Ende isst, ne?
Ja.
Und aber das, was man dann wirklich isst, ist dann nicht unbedingt für die Verdauung so gesund. Ja. Weil man dann sehr viel auf einmal isst.
Genau.
Und dann ist man erstmal K.O. geschlagen.
Genau, also wir in der nordafrikanischen Kultur haben wir immer 3-4 Gänge-Menü.
Okay.
Und das machen wir in den restlichen Tagen des Jahres gar nicht.
Mhm.
Ja, also
was ist die?
Zum Beispiel Suppe als Vorspeise, dann kommt die Hauptspeise und das
dann
ist richtig,
die Hauptspeise.
Richtig fettig, ne? Also was mit Fleisch oder Couscous oder was anderes und dann gibt's dann Optionen noch dazu, Salat, verschieden, zwar nicht nur ein Salat, sondern 2-3 verschiedene Arten von Salat, ne? Und dann Börek und dann zum Schluss kommt die Nachspeise als Süßigkeit oder was auch immer.
Und dann musst du in die Moschee umbeten.
Genau, und das isst man gleichzeitig, innerhalb von 30 Minuten oder dreiviertel Stunde. Und das ist ungesund. Und das ist auch wieder das ist der Sinn des Fastens und eigentlich die Zwecke, die das Fasten eigentlich erreichen sollte. Und deswegen sagt man, diese Art von Fasten ist ungesund und dadurch schadet man seinen Körper. Wenn ich so viel esse innerhalb von kurzer Zeit, dann habe ich auch keinen Platz mehr zum Wasser trinken.
Das stimmt.
Und dann kann ich dadurch auch vielleicht nicht mehr atmen. Ja, und dann schade ich meinen Körper halt.
Ne? Du kannst ja vielleicht den Hadith erwähnen, ne? Vom Muhammad Sassam, wo über das Essen spricht grundsätzlich.
Ja, dass man ein Drittel fürs Essen, ein Drittel fürs Trinken, ein Drittel fürs Atmen lassen soll halt, ne? Aber da erinnerst du mich an einen Witz von einem Gelehrten, der hat mal in der Moschee über diesen Hadith gesprochen und der hat das erklärt, wir sollen nicht so viel essen, wir sollen auf unsere Gesundheit und Körper achten und so weiter. Und dann erwähnt er diesen Hadith. Und dann nach dem Unterricht kommt das Essen halt, ne? Und der Sheikh beginnt, mashallah, mit allen Händen zu essen. Und die Leute gucken ihn an und dann kommt einer zu ihm. Sheikh, du hast doch gerade vom Essen gesprochen, ein Drittel fürs Essen, ein Drittel für
Trinken,
ein Drittel fürs Atmen. Er sagt, ja, jeder kennt sein Drittel.
Das stimmt.
Genau.
Jeder kennt sein Drittel.
Genau. Aber wenn versuchen wir mal jetzt über die Art und Weise, gesund zu fasten zu sprechen. Wie faste ich gesund? Ich sollte reichlich Wasser trinken, genug Wasser trinken. Ich sollte auf Dinge verzichten, die mich durstig machen, so wie zu viel Salz oder zu viel scharfes Essen und so weiter. Und nicht so viel essen, weil ich möchte ja danach auch beten. Ne? Und wenn mein Bauch voll ist, dann kann ich auch nicht in Ruhe beten.
Am besten genau. Die Portion aufteilen, oder?
Genau, am besten die Portion aufteilen und auch wenig wie möglich essen, weil das ist ja der Sinn des Fastens. Also zu verzichten bedeutet nicht 15 Stunden zu verzichten und dann alles auf einmal nachzuholen, sondern zwar zu verzichten, für eine bestimmte Zeit nichts essen und für den Rest der Zeit weniger essen halt. Ne?
Hier fällt mir eine Aussage ein von Insta, und zwar hatten wir das über Insta auch geteilt gehabt, ob die Geschwister oder grundsätzlich diejenigen, die uns folgen, ob sie Missverständnisse kennen über den Ramadan. Und da gab es ein Missverständnis, daran kann ich mich gerade noch erinnern, da hat jemand geschrieben, dass man tagsüber wieder Arme hungert und nachts aber wieder König dann isst.
Genau, so ist das.
Ja, das stimmt.
Genau. Und dann noch eine wichtige Sache ist das Sahur-Mahlzeit. Ne? Das ist eine wichtige Mahlzeit, worauf viele Muslime verzichten, ne? Weil sie vielleicht zu viel beim Abendessen gegessen haben und dann nicht mehr essen können. Oder sie sind zu faul aufzustehen, um Sahur zu essen. Und das ist eine wichtige Mahlzeit, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, darin liegt ein Segen. Macht Sahur, darin liegt ein Segen. Ne? Mhm. Wenn man in dieser Zeit aufsteht und so eine kleine Mahlzeit dann aufnimmt oder halt frühstückt, das hilft mir, für den Rest des Tages auch gesund zu bleiben und alle Dinge, die ich dann an dem Tag dann machen soll.
An der Stelle, ich erinnere mich gerade noch an ein Beispiel, was du geben wolltest, damit wir das nicht vergessen, bevor wir zu dem letzten Hauptmissverständnis noch kommen. Du meinst ja, dass du eigentlich oft die Frage bekommst von vor allem Jugendlichen, die zum Beispiel jetzt wegen Klausuren und so dann fragen, ob es dann verpflichtend ist, noch zu fasten, ne? Das fällt ja eigentlich auch in die Kategorie, dass man dieses Nutzen- und Schadenverständnis nicht unbedingt so das, was der Islam uns lehrt, ne? Dass man irgendwie versucht, das als einen Schaden zu sehen. Was wolltest du noch bezüglich dieser Sache sagen?
Genau, also es kommt öfter die Frage, da, ob ich mein Fasten brechen darf, weil ich eine Klausur habe. Wir kennen Leute, die vom Fasten befreit sind, aus dem Koran und aus den Überlieferungen. Also haben wir vorhin erwähnt, Leute, die krank sind, die auf einer Reise, die also menstruierende, stillende Mütter, die müssen nicht fasten.
Also bestimmte Gruppen nur, ne?
Bestimmte Gruppen sind vom Fasten befreit. Kinder, die das Pubertätsalter noch nicht, die Geschlechtsreife noch nicht erreicht haben, die sind alle vom Fasten befreit. Jetzt es gibt natürlich andere Ausnahmen, aber die sind nicht zu verallgemeinern. Die sind individuell und sie bedürfen eine Fatwa, ein Rechtsurteil, Rechtsgutachten. Genau. Und das kann einerseits jede Person für sich beurteilen, aber auch in Begleitung mit einem islamischen Gutachten oder ein medizinisches Gutachten, je nachdem.
Also wenn ein individuelles Problem vorhanden ist, geht der Muslim zu einem Gelehrten, schildert ihm das, und der Gelehrte urteilt gemäß islamischen Texten, ob das entschuldigt ist oder nicht.
Ganz genau. Und das darf man dann auch nicht auf andere Personen dann
verallgemeinern.
Halt. Ne? Also wenn man sagt, ich habe eine Klausur, meinetwegen eine entscheidende Klausur, Abiturklausur, und ich kann nicht fasten. Dann gehe ich zum Gelehrten und schildere ihm das Problem. Es ist so und so, ich bin schwach, ich muss Wasser trinken oder was auch immer. Oder mir wird während der Prüfung schwindelig und ich kann mich dann nicht konzentrieren oder ich kann nicht lernen, weil ich faste. Dann sagt der Scheich wegen bestimmten Gründen,
also auch medizinische Gründe, die man auch
nachweisen kann, nachdem man auch die Ärzte gefragt hat, du Person XY Du musst nicht fasten.
Ja. Aber spezifisch nur du.
Spezifisch nur du. Okay. Ne? Aber jetzt allgemein zu sagen, alle Muslime, die eine Abiturprüfung haben, müssen nicht fasten, so kenne ich das persönlich nicht. Ne? Ja. Und deswegen ist das individuell. Also es gibt Leute, die auch Klausuren haben und fasten können. Ja. Es gibt sogar Sportler, die auch noch andere
das kennen wir auch, ne? Ja, so ne,
Profifußballer, die fasten haben. Oder auch Athleten, die auch fasten. Ne? Das, man kann das halt nicht verallgemeinern, sondern je nach Fall schauen. Mhm. Aber die Erlaubnis halt gibt. Ne? Mhm. Und man schaut jeden Fall halt einzeln. Genau.
Ja. Ich finde, also erstmal vielen Dank, Bruder, für diese Antworten. Wenn man über den Ramadan nachdenkt, denkt man oft, dass der Ramadan, also das auch sozusagen ein Missverständnis, was ich denke, was man besprechen könnte und muss, dass man das als etwas Individuelles betrachtet. Ne? Als ob sozusagen es geht darum, dass ich faste und ich meine Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala stärke und das war's. Wie empfindest du das? Findest du, dass der Monat Ramadan etwas Individuelles ist oder findest du, dass es etwas Kollektives darstellt?
Sowohl als auch. Also jetzt auf individuelle Basis, dass ich meine Beziehung zu Allah stärke, dass nur Allah weiß, ob ich faste oder nicht. Das heißt, das nennt man auf Arabisch sagt man Ibadatus Sir, also eine geheime Gottesdienst, ne? Eine versteckte Ibadah, die kennt nur Allah. Genau. Ne? Es ist verborgen und nur Allah weiß, ob ich tatsächlich faste oder nicht. Ja, ob ich Dinge mache, die das Fasten verletzen oder nicht. Ja, das ist auf individueller Basis und das stärkt dann meinen Willen, Standhaftigkeit halt als Individuum. Es ist dann aber auch gleichzeitig eine kollektive Pflicht, weil alle Muslime fasten gleichzeitig. Sie brechen das Fasten dann auch zusammen in eine bestimmte Zeit auch gleichzeitig. Sie gehen dann danach nach dem Fastenbrechen in die Moschee und beten dann zusammen in Gemeinschaft das freiwillige Gebet Tarawih, was sie normalerweise in den restlichen Tagen des Jahres nicht machen. Und das stärkt wiederum die Gemeinschaft und stärkt das soziale Aspekt dann auch bei Muslimen. Dieses Mitgefühl mit den Armen haben wir gerade in dem Monat Ramadan nicht, indem wir fasten, sondern indem wir spenden. Die Spende ist in dem Monat Ramadan angesagt und man sollte in dem Monat Ramadan mehr spenden und dadurch zeigt man halt sein Mitgefühl. Stimmt, ja, und das ist dann die kollektiven Aspekte des Fastens. Mhm.
Ja. Ich finde, in dem Kontext über die Missverständnisse zu sprechen, die sowohl seitens der nicht-muslimischen Mehrheitsbevölkerung vorhanden sind, als auch seitens der Muslime, das sollte uns ja dazu führen, dass wir ein konkreteres Verständnis über den Ramadan bekommen, um dann das auch sozusagen so zu praktizieren, wie es Allah spontan von uns möchte. Und das, was du auch zum Beispiel meinte, diese ganzen kollektiven Komponenten, ne, wie dass man zusammen betet, zusammen Iftar macht mit der Familie, zusammen Suhoor macht, ne? Und spenden. Das heißt, dein Blick ist eigentlich auf das Kollektive gerichtet. Das heißt, du versuchst, deine Bindung zu Allah zu stärken, indem du Acht auf das Kollektive gibst. Das heißt, die Sensibilität genau. wird immer gestärkt. Mit anderen Worten, du verwirklichst dich selbst, indem du dich um das Kollektive sorgst. Mhm. Unabhängig davon, ob es um die Muslime oder Nicht-Muslime geht, sondern das Kollektiv ist dann wirklich so, steht als eine sehr, sehr wichtige Komponente da, ne? Und ich finde, dass dieser Punkt, der kann ja das innermuslimische Leben hier auch sehr stark positiv beeinflussen, wenn man das auch nach Ramadan praktiziert. Das heißt, so wie man im Ramadan versucht, Allahs Wohlgefallen zu erreichen, indem man sich um das Kollektive sorgt, so könnte man den Gedanken eigentlich mitnehmen und als eine Eigenschaft von sich aus auch nach Ramadan praktizieren, dass man dann sagt, die Sorgen, die Moscheen zum Beispiel aufgrund von Corona haben, sind auch meine Sorgen. Ja, und ich möchte die höchsten Stufen des Paradies, indem ich mich auch um die Gebetsstätte der Muslime kümmere, zum Beispiel. Mhm. Ja, oder dass man sagt, die Probleme der Community sind auch meine eigenen Probleme. Egal auf welcher Ebene, ne? Wenn man zum Beispiel sehr viele Muslime haben diesbezüglich auch reagiert, ne, als in der Schweiz das Burka-Verbot durchgesetzt wurde, obwohl nur 30 Schwestern Burka tragen, dass wir diese kollektive Sache, die uns eigentlich jeden betrifft, auch als das eigene wahrnehmen, dass die Sensibilität eigentlich gestärkt werden soll. Und
Genau.
es gibt so allgemeine Probleme, die wir als Muslime auch allgemein sozusagen aktuell haben und die eigentlich als eine Herausforderung
Ja.
dienen. Ne? Das ist sozusagen nicht ein Grund, warum man irgendwie, wo für uns das Leben zu Ende geht, sondern wir wissen, Allah prüft uns und auch
Ja.
das ist ein Teil der Prüfung. So wie wenn der Monat Ramadan kommt, ist das eine Prüfung zu fasten. Wenn diese Probleme entstehen, ist das auch eine Prüfung, das wahrzunehmen. Ja, viele Muslime diskutieren ja zum Beispiel über die Benachteiligung der muslimischen Frau aufgrund des Kopftuchs. Ne? Und dass man das zum Beispiel, diese kollektive Angelegenheit, als seine eigene auch wahrnimmt.
Genau.
Ich glaube, wenn man das so verinnerlicht und umsetzt, kommen wir um viele Schritte voran.
Das Kollektive wird im Islam in vielen Gottesdiensten auch gefördert. Also wenn wir die Gottesdienste im Islam uns anschauen, das Gebet, ja, man bekommt für das Gebet in Gemeinschaft mehr Belohnung als für das Gebet alleine. Jetzt das Fasten, dass wir zusammen fasten, zusammen unseren Fasten brechen und so weiter. Die Pilgerfahrt, ja, da wird das Kollektive noch mehr gestärkt, dass alle Menschen aus aller Welt, unabhängig von Sprachen, Kulturen und so weiter, zusammen in einem Ort stehen und alle gleichzeitig gekleidet sind, vor Allah stehen und dasselbe alle wollen. Das stärkt dann wieder auch die Gemeinschaft. Und das zeigt, wie wichtig die Gemeinschaft im Islam ist.
Ja, stimmt.
Und dadurch soll auch das gesellschaftliche Aspekt auch gefördert und der Zusammenhalt in der Gesellschaft auch gestärkt.
An dieser Stelle, da kommt mir eine sehr, sehr schöne Überlieferung in den Kopf, wo ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam an die Tür von Abu Huraira ging und geklopft hat. Und das war mitten in der Nacht. Ne? Und Abu Huraira, eines der großen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat die Tür geöffnet. Und der geklopft hat, meinte: Oh, Abu Huraira, es tut mir leid. Wobei habe ich dich gerade gestört? Sinngemäß. Und dann sagt Abu Huraira, ich war am Beten. Freiwilliges Gebet. Da meinte er: Dann bete ruhig weiter, ist kein Problem. Abu Huraira meinte: Was für ein Anliegen hast du denn? Er meinte: Nein, auf den Verzicht, lieber auf mein Problem, bete du lieber. Und dann meinte Abu Huraira einen sehr schönen Hadith. Er meint, der Prophet sagte: Wer ein Problem eines Bruders, eines Muslims sozusagen klärt, löst, ist besser, als wenn er 1000 Gebete in der Prophetenmoschee verrichtet hätte. Und wir wissen, dass ein Gebet in der Prophetenmoschee besser ist als 10.000 Gebete, die wir sonst verrichten. Das heißt, so, wenn man sich diese Dimension vor die Augen führt, sollte das umso mehr eine Motivation für uns sein.
Ich habe mal in letzter Zeit einen Artikel von arabischen Orientalisten gelesen. Da ging es um die positive Dinge in Corona-Zeit. Und da hat er was Interessantes gesagt, dass das Fasten, also letzte Ramadan, müssten die Menschen nicht zur Moschee oder dürften nicht zur Moschee, und sie haben alleine gefastet, sie haben dann alleine gebetet. Und das hat die individuelle Basis dann beim Fasten und den anderen Gottesdiensten dann gestärkt. Und das sieht er als positiv. Ja, und dann sagt er dann zum Schluss, das hat uns von der Gottesdienst der Herde befreit. Das hat mich einerseits überrascht. Also man denkt, oh ja, okay, die individuelle Basis wird gestärkt, das ist was Schönes. Aber was
Das
bedeutet das
andere wird
wiederum,
irgendwie im negativen Sinne erwähnt, oder?
das bedeutet, dass das Kollektive im Islam, diese gemeinschaftliche im Islam, ist eine Gottesdienst der Herde. Wir,
Also das kann ich
wir,
auch nicht nachvollziehen.
das
Also
hat mich
eigentlich
über.
ist das ja im Kollektiven, vereinfacht es ja
Mhm.
eigentlich die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala.
Genau, ich glaube, er meint damit, dass vielleicht einige Muslime nur in Gemeinschaften beten würden oder nur in Gemeinschaften fasten würden. Und das hat sie dann auf die Corona hat sie auf eine Situation gebracht, dass das alles geprüft wird, ne? Ob sie das machen würden, wenn Probe sie alleine sind. Genau.
Tja, also ich würde sagen, dass wir vielleicht hier nochmal deine letzten Worte einsammeln können, bevor wir den Podcast für heute beenden. Ja. Was würdest du gerne sonst noch mitgeben wollen?
Ja, sehr gerne. Ich habe zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass, was wir am Anfang erwähnt haben, dass das Fasten auch in anderen Religionen es gibt, in anderen Religionen gibt und dass der Islam das in eine andere Weise sozusagen verpflichtet hat und dass Gott uns damit nicht bestrafen möchte, sondern ist alles zu unserem Nutzen. Wir kennen das vielleicht aus dem Judentum, dass sie im Yom Kippur 25 Stunden fasten. Aber keiner spricht darüber und sagt, das ist ungesund. Ne, halt, aber bei Muslimen von Morgendämmerung bis Abend bis Sonnenuntergang sagt jeder, das ist ungesund, das dürfen Kinder nicht machen und so weiter. Genau, das ist eine Sache. Und der zweite Gedanke ist, dass Gott am Ende des Verses des Fastens sagt, auf dass ihr gottesfürchtig sein mögt. Was bedeutet dann die Gottesfurcht? Soll ich Angst vor Allah haben? Das ist nicht so zu verstehen, wie wir den Begriff auch übersetzen. Ne? Weil der Begriff Taqwa bedeutet nicht wortwörtlich Gottesfurcht, sondern es gibt welche, die dir vielleicht das mit Frömmigkeit übersetzen. Aber beim Fasten habe ich einen anderen Begriff gefunden, und zwar das Beobachtungsgefühl. Ich fühle die Beobachtung Gottes beim Fasten. Das heißt, ich versuche, bestimmte Dinge während des Fastens nicht zu tun. Und das stärkt das Beobachtungsgefühl bei mir. Das bedeutet, dass ich auch nach dem Monat Ramadan dieses Beobachtungsgefühl noch mehr fühle und auch auf mein Verhalten achte, sei es gegenüber Allah, gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinen Mitmenschen, wie verhalte ich mich, ja, dass ich mich selbst dann beobachte, indem ich das Beobachtungsgefühl, die Beobachtung Gottes dann fühle. Ein Beispiel dafür, wenn man beispielsweise jetzt um 2 Uhr nachts Auto fährt und eine rote Ampel sieht, würde man stehen oder weiterfahren? Da ist keine Menschenseele, da ist gar nichts. Man könnte halt weiterfahren. Was würdest du machen? Würdest du stehen oder weiterfahren? Jeder würde anhalten halt, ne? Warum? Man fühlt die Beobachtung der Polizei. Ja, man hat Angst vor der Strafe, ne, obwohl da keine Polizei sind.
Das stimmt.
Ja, und das finde ich immer ein schönes Beispiel, wenn wir über Ramadan sprechen. Diese Gottesfurcht ist auch dieses Beobachtungsgefühl zu stärken. Genau.
Vielen Dank, Bruder. Ich finde, dass diese ganze Thematik um den Ramadan und die Missverständnisse, das ist ja wichtig, darüber zu sprechen, weil im Endeffekt leben wir hier als Muslime, ja, wir sind die größte Minderheit, wie ich am Anfang das erwähnt hatte. Das heißt, es ist auch wichtig, eine eigene Haltung zu haben. Und es ist ja wichtig, dass deine Haltung, die du einnimmst, von den Quelltexten ja sozusagen beeinflusst wird und gelenkt wird. Und dass man nicht gemäß Kontext versucht, irgendwas anders zu argumentieren, weil man dann immer in der Situation steht, irgendwie sich rechtfertigen zu müssen. Das heißt, eigentlich die Argumentation, die der Islam uns gibt, die sind schon fundiert, die sind schon stark aussagekräftig, und wenn wir einfach diese Haltung einnehmen, dann sind wir auch viel authentischer. Weil dann kommt es nicht dazu, dass der eine sowas sagt, ja, ein Muslim sagt etwas anderes, warum der Ramadan Pflicht ist, der andere sagt was ganz anderes, sondern die Quelltexte sagen uns schon die Richtung. Und sobald wir diese Haltung einnehmen, sind wir auch, was sozusagen die Interaktion mit der Gesellschaft betrifft, ja, viel, viel stärker auch. Ja. Und viel authentischer auch.
Genau.
Und ich danke dir, dass du gekommen bist. Hat mich gefreut. Inshallah kann man weitere spannende Folgen auch Cello besprechen und dich als Gast einladen.
Ja, sehr gerne.
In diesem Sinne, vielen Dank nochmal und vergiss nicht, unsere Inhalte zu teilen und folgt uns auf den Plattformen Insta, YouTube und lasst uns einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt. In diesem Sinne, Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.